Mama Halblang mit Rebecca
und Sophia. Halli, hallo, Hallöchen. Guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht. Ein Moin fühlt sich gerade nicht so richtig an. Es ist 20.16 Uhr und ich bin verdammt müde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama Halblang. Ich bin Sophia und vor mir sitzt, ich glaube genauso zerquetscht wie ich, Rebecca, meine Liebe. Und du bist meine beste Freundin. Wir beide sind Journalistinnen und zwei Mamas und wir haben allerlei Kinder mittlerweile. Wir haben allerlei Kinder, die gerade jetzt mehr oder weniger unter Dach und Fach sind. Mein kleines Kind schläft, das ist 5 Monate alt. Mein großes Kind ist 3. Bei meinem Mann, dein Baby ist noch wach und deine große ist 3 und die schläft. Richtig. Und alle 2 Wochen sprechen wir hier im Podcast über Themen rund um die Mutterschaft und teilen unsere Erfahrungen, lustige Anekdoten und ab und zu auch mal eine kleine Recherche. Und heute geht es ums Thema alleine mit 2 Kindern. An dieser Stelle einmal ein großes Dankeschön für euer reichliches Feedback zur letzten Folge. Ihr habt unseren Podcast bewertet und falls ihr das noch nicht getan habt, dann könnt ihr das jetzt gerne nachholen. Und ihr habt uns auch ganz, ganz viele Nachrichten geschickt und darunter war auch oft die Bitte, mal eine Folge über das Thema zu machen, alleine mit 2 Kindern. Machen wir doch gerne. Und ich kann sehr gut verstehen, warum mich das bewegt und interessiert, denn auch ich kam bereits komplett an meine Grenzen diesbezüglich und wurde auch des Öfteren darüber hinaus geschubst, obwohl ich nicht wollte. Aber bevor es losgeht, Rebecca, berühmte Frage, Team zerquetscht oder Team Rakete?
ich habe heute einen kleinen DJ in meiner Stimme, aus den 2000ern so ungefähr der Stil. Ja, wie man es hört, glaube ich, bin ich krank, obwohl ich, glaube ich, mittlerweile schon den Tiefpunkt erreicht hatte und ich jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast bin, obwohl ich überhaupt nicht so klinge. Und ich habe auch so ein bisschen den Überblick verloren, wer eigentlich zuerst krank war und wer es woher hat. Und ich bete, dass ich es von den Kindern habe und nicht andersrum, also dass ich mich irgendwie bei der Arbeit angesteckt habe oder sonst wo in der Bahn oder so und dann die Kinder jetzt als nächstes angesteckt habe, weil ich nächste Woche, beziehungsweise diese Woche, wenn ihr die Folge hört, meine erste Dienstreise habe und ich einfach keine Lust habe, dass mein Mann hier dann 1 oder im schlimmsten Fall 2 kranke Kinder zu Hause hat. Und ich bin halt bis spät abends weg, also ich komme halt erst wieder so um 22:30 in Berlin zu Hause an. Deswegen, fingers crossed.
Aber es ist schön, dass du als allerletztes an deine eigene Gesundheit denkst und erst an die Gesundheit deiner Kinder, das Wohlergehen deines Ehemannes und dann irgendwann kommst du so völlig am Siechen auf Dienstreise, ist auch nicht so cool.
Ich habe mir einfach abgewöhnt, krank sein zu wollen, also so classic krank sein mit, ich will mich ins Bett kuscheln und Serie gucken, nein, also.
Ist auch so lange her, dass man sich daran gar nicht mehr erinnern kann, oder? Wie sich das anfühlte damals.
Das Ding ist halt auch, also ich habe jetzt die ersten 3 Arbeitswochen im neuen Job hinter mir und von diesen 3 Wochen war ich 2 krank. Und das erste Mal direkt in der ersten Woche, die zweite war dann super und in der dritten bin ich wieder krank geworden. Aber es ist trotzdem immer noch so ein Zeitraum. Ich klinge wie Crazy Frog, kennst du das noch? Das
fällt mir gerade auf. Ja, klar.
Aber es sind alles noch so Zeiträume, finde ich, wo man sich halt irgendwie auch nicht krank melden will, ne? Weil man will halt ballern, man will irgendwie da sein. Ich habe irgendwie schon mit Zähneknirschen einen Tag Homeoffice machen müssen, weil mein Sohn geimpft wurde und ich die nicht weiter nach hinten schieben konnte. Und ja, deswegen habe ich mich eh irgendwie auch unabhängig von den Kindern so krank durch die Tage geschleppt. Aber wie gesagt, ich merke, wie mein Körper anfängt so rauszuschmeißen. Und deswegen glaube ich, dass ich eigentlich bis Mittwoch wieder fit sein sollte, wenigstens einigermaßen. Aber ja, schauen wir mal, wie geht's dir?
Ja, ich bin auch zerquetscht. Ich hatte eine richtig blöde Nacht, weil die Kleine hat mir heute Nacht eine 2 Stunden Wachzeit eingebaut. Auch wegen Erkältung und dann musste ich ihr Nasentropfen geben und auch ein bisschen Licht dafür anmachen. Und dann musste ich sie auch nochmal wickeln, was ich sonst nachts nie mache. Und dann war sie wach. Und war halt irgendwie echt 1,5 Stunden oder so, hat die dann fröhlich im Bett gespielt, ich daneben so irgendwie voll abgekomert. Und ja, 2 Stunden später stand mein Sohn auf der Matte, deswegen, also es war echt eine wirklich miese Nacht. Ich habe dann ihr erstes Nickerchen mitgenommen und 1:45 nochmal gepennt. Und mein Mann hat heute unseren Sohn echt den ganzen Tag entertained, hat mit ihm Ausflüge gemacht und so weiter. Deswegen hatte ich echt, ja, auch Ruhe, konnte chillen, aber ich bin trotzdem einfach mega müde. Und auch vor dem Hintergrund der Uhrzeit ist einfach nicht mehr so viel los. Aber Ehre, dass du dich trotzdem hier vors Mikro gequetscht hast heute.
Ja, same.
Und es ist auch voll normal im Job, dass am Anfang man einfach auch öfter krank ist. Es ist ja der Klassiker, man fängt den neuen Job nach der Elternzeit an. Das Kind ist in der Kita-Eingewöhnung und nimmt dann da auch erstmal alle Keime mit. Und dann wechselt man sich ab. Man selbst ist krank, das Kind ist krank. Und man muss seinen neuen Job dann irgendwie, ja, man möchte natürlich da auch alles geben und sich von der besten Seite zeigen. Und oh, manchmal geht's dann auch nicht besser. Das ist, kann wirklich frustrierend sein.
Man will halt auch nicht der Assi sein, der alle anderen im Büro ansteckt. Aber
ja, aber man will aber auch nicht die Mutti sein, die sich dann wegen Kind krank meldet. Und man will einfach nicht diese Mutti sein, aber
es ist halt so ein Grat, auf dem man so ein bisschen spazieren geht.
Ja.
Deswegen, ja. Aber beide Team zerquetscht heute. Ich würde sagen, wir starten einfach mit dem Ding hier und bringen hier diese Folge aufs Parkett, oder?
Losi geht sie. Also, die Tür fällt ins Schloss und der Papa ist weg zur Arbeit für eine Dienstreise oder auch zum Arzt oder für einen Abend mit Freunden. Spaß soll man ja ab und zu auch mal haben, habe ich gehört. Das gleiche Szenario geht natürlich auch andersrum, dass Mama weg ist oder wer auch immer. Hilfe ist leider keine da, denn die Babysitterin hat Urlaub und die Oma wohnt viel zu weit weg. Also sind wir alleine mit einem oder zwei oder sogar mehr Kindern. Am Anfang geht noch alles gut. Unser Akku ist halbwegs voll. Wir denken so, ja, nice, packen wir. Aber irgendwann kommt der Stress, die Überforderung. Ein Kind weint oder beide weinen, abwechselnd oder auch gleichzeitig. Und wir rennen einfach nur hin und her und können niemandem gerecht werden. Uns selbst schon gar nicht. Also das, daran ist ja gar nicht zu denken. Und ja, irgendwann nach 3 Tagen bemerkt man dann, dass man schon länger keine Dusche mehr von innen gesehen hat, so ungefähr. Das ist so ein ganz typisches Szenario, kann das, glaube ich, sein. Und eins möchte ich mal kurz vorwegschicken. Es ist nicht natürlich, so zu leben. Also die Natur hat das nie vorgesehen, dass wir Kinder alleine großziehen. Wir sind Rudeltiere und wir leben auch noch gar nicht so lange in diesen städtischen Kleinfamilien. Denn normalerweise lebte man immer in einer Großfamilie, in einem Dorf oder auf einem Hof. Und so leben auch noch ganz, ganz viele Menschen auf der ganzen weiten Welt. Und das Baby vom Nachbar ist dann eben auch mein Baby und ich nehme es dann tagsüber, damit die Mama sich ausruhen kann. Oder ich koche für alle meine Nachbarn und meine Familie und so teilt man sich dann eben die Arbeit auf, sodass niemand zu viel hat. Und man ist auch vor allem nie alleine. Und so ist es für uns vorgesehen, zu leben, zu zweit oder alleine ein oder mehrere Kinder zu begleiten, während einer oder sogar beide Lohnarbeit außer Haus nachgehen, ist eigentlich ein Systemfehler und fühlt sich deshalb oft auch so schrecklich einsam an und wie ein schlechter Scherz vom Leben. Das war mir wichtig, das einmal vorneweg irgendwie klar zu machen, weil in der ganzen Folge geht es ja immer wieder darum, dass wir an den Punkt kommen, so, es geht nicht, wie soll es gehen? Ich schaff's nicht und es funktioniert nicht. Und mir hat's immer wieder geholfen, mir vor Augen zu halten, dass es gar nicht vorgesehen ist, dass es überhaupt funktioniert. Aber in dieser Folge versuchen wir quasi aus dieser Scheiße irgendwie noch ein bisschen Gold zu machen, wenn man das so nennen kann.
Wobei.
Oder wenigstens halbwegs zu überleben.
Also ich weiß nicht, ob ich dir den Zahn direkt wieder ziehen will. Ich habe mir nämlich auch irgendwie im Vorfeld der Folge Gedanken gemacht und gedacht so, okay, welche Tipps kann ich geben?
Gar keine.
Gar keine. Wirklich gar
wollen wir
keine.
Auch eigentlich nicht mehr, haben wir in der letzten Folge festgestellt. Wir wollen gar keine Tipps mehr geben. Das ist eh Schwachsinn alles.
Aber was ich noch vielleicht gerne zu dem Disclaimer hinzufügen würde, ist, dass wir hier nicht über alleinerziehende Eltern sprechen. Weil ich glaube, das ist nochmal ein komplett anderer Schnack, wo du einfach weißt, da kommt jetzt niemand irgendwann von irgendeiner Geschäftsreise zurück oder von irgendeinem Abend mit den Jungs oder von wo auch immer, sondern da ist einfach kein Partner mehr, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist ja auch nicht unsere Realität und das ist auch nochmal was ganz anderes, deswegen.
Ja, den Schuh können wir uns überhaupt nicht anziehen.
Das ist einfach nochmal eine eigene Folge vielleicht auch wert, aber das ist halt einfach hier nicht Thema, sondern es geht quasi um, wir leben eigentlich in einer Paarbeziehung, in welcher Konstellation auch immer. Und der andere ist halt nicht da.
Genau.
Für Zeitraum X. Kommt aber irgendwann wieder, aber es trotzdem gibt es einfach eben einen Zeitraum, wo man alleine ist mit einem oder beiden oder 3, 4, 5 Kindern.
Genau. Wie oft bist du denn alleine mit deinen beiden Kindern? In welchen Situationen? Wie regelmäßig ist das? Was für Standardsituationen sind das? Und wie geht es dir dabei?
Es gibt so ein Vorher und ein Nachher. Also der Punkt ist natürlich jetzt, wo meine Elternzeit endete. In meiner Elternzeit war ich eigentlich von der ganz frischen Wochenbettzeit, wo ich ja auch damals erzählt habe, es war so rosarot, es war so perfekt, weil meine Mutter war da, mein Mann war die ganze Zeit zu Hause. Wirklich, wenn so mein Jahr ausgesehen hätte, da hätte ich Einhörner gepupst. So schön war diese Zeit. So, Aber das änderte sich sehr schnell und die restlichen, abgesehen von diesen, weiß ich nicht, was waren das, 4 bis 6 Wochen, war ich eigentlich gefühlt fast 24/7 alleine mit den Kindern. Also ich habe ja auch noch in der ersten Zeit gestillt. Das heißt, ich habe auch ausschließlich die Nächte mit unserem Sohn gemacht für eine gewisse Zeit, für die ersten 4 oder 5 Monate. Dann war ich tagsüber alleine mit meinem Sohn, weil ja mein Mann dann irgendwann wieder arbeiten gegangen ist. Und dann ab ja so 16 Uhr war ich dann alleine mit beiden Kindern an guten Tagen bis 18 Uhr, also nur für 2 Stunden beide irgendwie alleine gehabt, an schlechten Tagen auch mal irgendwie 20.30 Uhr oder 21 Uhr. Also da kommt es eben darauf an, wie sieht gerade der Arbeitsalltag meines Mannes aus. So. Aber ich war sehr, 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 sehr viel alleine mit einem oder beiden Kindern. Und das war ein scheißhartes Jahr. Das hat mich richtig viel gekostet. Also ich will da tatsächlich gar nicht so sehr drauf eingehen, weil für mich das tatsächlich dann zu privat ist und zu intim. Aber das war echt eine Zeit, die uns allen nicht gut getan hat. Und dabei belasse ich es jetzt einfach. Und jetzt gerade ist es so, wobei, stopp, ich will noch kurz dazu sagen, dann kam der August, wo mein Mann Elternzeit hatte, einen Monat, wo ich dachte, this is the life.
Das Leben ist schön.
Ich möchte nie wieder anders leben. Ich möchte den sozialistischen Traum leben und ja, aufs Land ziehen und Luft und Liebe leben.
Es ist die schönste Ideologie. Hat nur leider bisher immer in einem autoritären, brutalen Regime geendet, aber...
Nee, genau. Und jetzt gerade ist es so, ich kann da mal kurz auf unsere Routine eingehen. Für mich funktioniert die nämlich wunderbar. Wir stehen morgens beide mit den Kindern auf. Dann bringt mein Mann die Kinder in die Kita. Ich hole sie nachmittags wieder ab. Und bis ich sie aus der Kita geholt habe und wir zu Hause sind, bin ich vielleicht ja so eine Stunde, manchmal sogar nur eine halbe Stunde alleine. Manchmal nehmen wir ihn sogar mit von der Arbeit. Also wirklich nur noch ein Bruchteil von dem, was vorher war. Und ich bin ja auch vorher schon komplett ohne Kind, weil ich ja eben im Büro bin.
Beste.
Ja. Und also was wir gerade wieder machen, ist halt unsere Wochenendregel, die ich hier schon ein paar Mal erwähnt habe. Sprich, jeweils an einem Wochenendtag darf einer von uns bis 10 Uhr ausschlafen und halt nur Erwachsener sein und der andere steht mit den Kindern auf und so. Und das heißt, das kommt dann quasi an einem Wochenendtag auch noch dazu, dass ich dann so circa 3 Stunden nochmal alleine bin mit den Kindern. Und... genau, das war jetzt irgendwie eine sehr lange Antwort gefühlt auf deine Frage, aber ich muss ja so ein bisschen erklären irgendwie so, wie sieht es aus und so. Und
das ist doch super. Und was ist das Herausfordernde für dich, alleine mit 2 Kindern zu sein?
Das ist so ein bisschen so, als würdest du mich fragen, warum ist Elternzeit echt anstrengend, ne? Weil es ist halt so genau dieses Ding, warum wir den Podcast machen. Es ist so alles und nichts, es ist total...
Man macht viel und schafft nichts.
Ja,
man macht die ganze Zeit was und schafft nichts dabei.
Ja, was ist das Anstrengende daran? Naja, du pendelst halt zwischen kindlichen Bedürfnissen hin und her. Meine Kinder streiten sich gerade wahnsinnig viel. Bei uns ist gerade eine 2. Toni-Box eingezogen, heute.
Sag nochmal kurz, wie alt die beiden sind.
3 und 1.
Mhm.
Also fast 15 Monate und... 3 Jahre und ein paar zerquetschte.
Mhm.
Und die streiten sich gerade total viel, weil mein Sohn ist so voll auf Karacho. Also der will alles umschubsen und für ihn bedeutet zum Beispiel Toni-Box hören. Ich ändere den Toni im 10-Sekunden-Takt.
Mhm.
Und meine Tochter ist daneben und sagt so, ich wollte aber gerade Ariel zu Ende hören. Und schon haben wir den Salat. So.
Ja.
Und dann gibt es großes Geschrei. Sie haben sich auch letztens darüber gestritten, wer weinen darf.
Ach, schön.
Und sitzt da so mit 2 schreienden Kindern, denkst du so, the fuck. mein Sohn ist ja eh für sich genommen schon ein eher forderndes Baby. Also ich kann wirklich nichts machen, ohne dass er entweder an meinem Bein hängt oder auf meinem Arm ist. Und wenn ich mit beiden Kindern alleine bin und dann meine Tochter irgendwas will, möchte ein Glas Milch trinken, braucht eine neue Windel, irgendwas halt, dann muss ich ja zwangsweise aufstehen und brauche in vielen Fällen noch einfach beide Hände. Dann fängt mein Sohn an zu schreien. Und entweder ich ertrage das dann in dem Moment oder ich versuche ihn irgendwie mit einzubinden. Aber es ist halt so, dass wenn du dann alleine bist mit den beiden Kindern, jeder Handgriff kostet so wahnsinnig viel Energie. Also nicht mal körperlich, es ist ja nicht anstrengend, ein Glas Milch einzugießen, aber einfach in dem Moment sich selbst so zu regulieren, dass man jetzt dieses Geschrei neben dir erträgt, während man einfach nur der großen Tochter ein Glas Milch eingießen will. Und das kann ich meinem Sohn dann noch nicht erklären. Das ist, versteht er noch nicht, dass ich nur ein Glas Milch eingieße und gleich wieder da bin. Also es ist einfach echt schwer zu beschreiben. Also es ist halt, man springt so von kindlichem Bedürfnis zu kindlichem Bedürfnis, dreht sich 10.000 Mal im Kreis.
Und am Ende sind alle auch nur so halbwegs glücklich, ja. Weil also du kriegst die ja dann auch nicht alle auf 100%.
Ja.
Und man selbst ist dann irgendwann so bei 5%.
Und ich war ja dann auch gar nicht richtig da, ne? Also ich habe ja selbst, wenn ich alle Grundbedürfnisse von den Kindern dann befriedigt habe.
Das ist reines Versorgen, ja.
Genau, habe ich irgendwie nicht konzentriert mit meiner Tochter gemalt und mit meinem Sohn getobt oder so, sondern ja. Also bei dem kommt an, Mama ist gestresst und gleichzeitig auch nicht richtig da, obwohl ich 24/7 nichts anderes mache, gefühlt, als halt für sie da zu sein. Und das ist eine Diskrepanz, die total schwer ist, irgendwie mit sich selbst zu vereinbaren.
Ja.
Ich kann mich noch an eine Sprachnachricht erinnern, die ich dir irgendwann mal gemacht habe. Da war mein Sohn noch relativ klein, da war so 7 Monate, glaube ich, oder sogar noch kleiner, ich weiß nicht mehr. Aber da habe ich irgendwie gesagt, so, wenn du ein Kind hast, dann gibt es einfach so Tage, wo du denkst, so, okay, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse irgendwie gerade einfach mal über Bord schmeiße, dann geht's so, dann kann ich für mein Kind da sein. Und ich kann dann irgendwie meine Bedürfnisse befriedigen, wenn das Kind schläft. Mittagsschlaf, Nachtschlaf, wie auch immer. Dann kann ich irgendwie mal einen Kaffee trinken, kann mir was zu essen machen, kann mal kurz duschen.
Mhm.
Und mit jedem weiteren Kind schrumpfen halt diese kleinen Pausen, wo du deine eigene Autonomie nachholen konntest. Und ich habe sehr, sehr oft in der Zeit zu dir und auch zu meinem Mann gesagt, so, ich habe das Gefühl, ich verschwinde. Ich verschwinde einfach hier und ertrinke in dieser Form von Versorgen.
Ja.
Was meine psychische Gesundheit einfach vor eine große, große Herausforderung gestellt hat, um es so zu formulieren.
Ja, man ist dann einfach der Mama-Roboter. Da bleibt wenig Platz, sich mal wirklich auf ein Kind zu konzentrieren und mit dem zu spielen und irgendwie schön 1:1 Kontakt zu haben, sondern ja, es ist wirklich dieses Hin- und Herspringen zwischen Bedürfnissen und es ist ein reines Versorgen. Lustigerweise, was ist lustigerweise daran, ist nicht lustig, aber ich hatte gerade die Assoziation, weil meine Schwester ist ja Krankenschwester, das habe ich, glaube ich, auch schon öfter mal erwähnt. Und viele so von den alten Krankenschwestern erzählen dann auch so, ja, früher hatten wir halt wirklich Zeit für die Patienten, ne? Wir haben denen irgendwie dann Handmassagen gegeben, uns mit denen unterhalten und die wirklich begleitet. Und das ist halt Pflege. Und Pflege kann man ja auch 1:1 übersetzen auf die Pflege eines Kindes. Und mittlerweile geht das halt nicht mehr, weil du bist einfach nur am Medikamente ausgeben und am Essen ausgeben und irgendwas dokumentieren und das war's. Und das hat halt nur was ganz Mechanisches. Und ja, ich glaube, du hast es sehr, sehr, sehr gut zusammengefasst, was daran herausfordernd ist. Ich erzähl mal ein bisschen, was bei uns so die Standardsituationen sind, wo ich alleine bin mit beiden. Das ist nachmittags, wenn erstmal morgens. Ich bin die Frühschicht, mein Mann ist die Spätschicht. Frühschicht heißt, ich stehe morgens mit unserem Sohn auf. Der wird so zwischen 7:30 und 7:30 wach und kommt zu mir rüber. Nachts ist mein Mann für ihn zuständig. Also wenn unser Sohn nachts wach wird, dann latscht er zu meinem Mann rüber. Und wenn er dann morgens aufwacht, kommt er zu mir und ich stehe immer morgens mit ihm auf. Weil, ja, mir fällt das irgendwie leicht. Mein Sohn braucht morgens Mama und so haben wir uns das eingerichtet. Und ich kann dafür abends einfach nicht mehr. Da bin ich einfach irgendwann fertig, brauche dann meine Ruhe und meinen Raum, wenn das Baby schläft und da übernimmt mein Mann dann und bringt ihn auch ins Bett und so. Und es funktioniert für uns richtig, richtig gut. Das heißt, ich bin morgens dann meistens auch alleine mit beiden Kindern. Mein Mann schläft noch ein bisschen aus. Ich habe meinen Sohn. Die Kleine kommt dann meistens irgendwann mit dazu. Und das läuft immer richtig gut, weil ich ja dann auch so vor Augen habe und weiß, okay, gleich kommt dann auch mein Mann und bringt ihn in die Kita. Und da fängt dann quasi so meine Zeit an, wo ich ein bisschen mehr Ruhe habe. Deswegen kann ich dann morgens immer sehr gut funktionieren. Mir macht das auch Spaß. Das ist immer so ein absehbarer Zeitraum. Und da sind einfach alle ausgeschlafen, alle gut drauf, in der Regel.
Das alleine, ne? Möchte ich nochmal kurz auch im Podcast sagen.
Ja.
Ich zeig das an, wie gut deine Tochter schläft. Ja. Bei der Babypolizei, es geht aber nicht.
Ja, ist echt so. Also die trinkt halt, die wird nachts dann halt irgendwie so 2 bis 4 Mal zum Trinken wach und pennt halt direkt weiter. Das heißt, sie hat nachts keine Wachzeiten und das ist echt key, weil mit meinem Sohn, ich weiß nicht, wie viele Wachzeiten ich mit ihm hatte. das war so verrückt. Also ich weiß auch rückblickend nicht, was ich falsch gemacht habe, ob ich was falsch gemacht habe, ob es überhaupt in meiner Hand
hatten wir doch letzte Folge, Sophia, du hast nichts falsch gemacht.
Ja, aber ich denke das halt immer noch, weil ich denke mir so, naja, jetzt benutze ich auch die Napper-App und achte auf die Wachzeiten, habe eine gute Tagesstruktur, bla 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 bla. Aber ich konnte bei meinem Sohn nie eine Tagesstruktur etablieren, selbst wenn ich gewollt hätte.
Wir landen immer bei dem Thema. Aber erzähl das mal weiter.
Das heißt, weil ich einfach sehr, sehr viel Glück habe, unverschämt viel Glück, ist eine Riesenfrechheit, bin ich morgens einfach halbwegs ausgeschlafen, wenn ich denn noch pünktlich schlafen gehe. Das ist okay, das ist cool, das funktioniert. Und dann haben wir nachmittags, wo mein Mann einfach noch arbeitet und unser Sohn dann zu Hause ist und ich dann halt einfach mit beiden Kindern bin. Das ist auch okay, weil ich halt in der Regel weiß, mein Mann ist dann und dann fertig, er arbeitet im Homeoffice, das heißt, sobald er Feierabend hat, ist er halt da. Hat nicht noch einen Arbeitsweg oder sowas. Und dann gibt es aber eine Sache, und das ist halt schon ganz schön heftig, und das sind Dienstreisen. Also wir haben auf der einen Seite eine super privilegierte Situation, weil mein Mann immer im Homeoffice arbeitet und wir dadurch eine sehr, sehr große Flexibilität haben. Er im Alltag einfach sehr viel machen kann im Sinne von zur Kita bringen, von der Kita abholen, auch notfalls mittags mal kurz einspringen, wenn es einfach dringend ist. Aber ja, wenn die Kita zu hat, zum Beispiel, mein Mann arbeiten muss, bin ich mit den Kindern alleine und eben halt diese Dienstreisen, die sind dann besonders krass, weil ich halt echt von früh bis spät alles alleine mache. Aufstehen, bringen, abholen, Nachmittagsprogramm, abends beide Einschlafbegleitungen, dann gehe ich logischerweise sofort schlafen.
Das ist heftig.
Und wenige Stunden später geht das Ganze wieder von vorne los. Und einen Tag kann man das mal machen, das schafft man gut oder das schaffe ich gut. Zwei Tage, je nach Tagesform, schaffe ich es auch gut. Oder es kratzt dann schon hart an mir. Drei Tage sind letztens mal aus Versehen gut gegangen. Ich weiß nicht wie. Aber es ist schon echt mega heftig und mega anstrengend. Und von mir bleibt da einfach wirklich nichts übrig. Und das ist halt so ein bisschen dieses Yin und Yang, ne? Also einerseits Homeoffice-Privileg, andererseits sind dann einfach alle zwei, drei Monate ist dann einfach so eine Dienstreise von 1 bis 3 Tagen. Und es läuft halbwegs glatt, wenn ich mich 110% auf meinen Sohn konzentriere. Und der saugt mir dann die Energie einfach raus. Ein Bedürfnis nach dem anderen animiert mich die ganze Zeit. Mama, steh auf. Mama, komm spielen. Mama, komm, wir gehen raus. Mama, komm, wir machen das. Mama, ich hab Durst. Mama, ich muss dies. Mama, ich muss das. Mama, ich brauche Hilfe. Mama, ich helfe dir. Meine Tochter wird dann völlig vernachlässigt in der Zeit. Die arme kleine Maus, mit der kann man es halt auch leider machen. Oder auch Gott sei Dank kann man es mit ihr machen. Mhm. Die braucht einfach nicht so super viel, jedenfalls gerade. Und zur Not kann ich sie immer in die Trage nehmen und es geht immer gut. Aber ja, es ist, mein Sohn braucht ganz, ganz viel Energie, ganz viel Kraft. Und so viel kann ich nicht geben.
Ja.
Da ist einfach nicht so viel da. Auch als meine Tochter noch nicht da war, war das schon immer sehr, sehr viel so. Und ich bin da einfach nur am Hin- und Herhechten, logischerweise. Und am Kommunizieren. Jetzt sprechen die endlich und das nervt manchmal. Und das ist manchmal richtig anstrengend. Und manchmal hat man auch keinen Bock, sich zu unterhalten. Und dann sich so, halt doch mal den Schnabel und spiel mal 10 Minuten alleine. Aber es ist eine Dauerbeschallung. Es ist eine Dauerbeschallung und eine Dauerüberreizung. Ja.
Ja, das Geile war ja auch, als wir heute diese zweite Tony-Box geholt haben, ja, für meinen Sohn, damit jeder jetzt so seinen eigenen Kram machen kann. Dreimal darfst du raten, wer mit der neuen Tony-Box gespielt hat. So den ganzen Tag nur am Palabern und dann, oh, eine neue Tony-Box, ein neuer Tony. Wir haben so eine Special Edition geholt mit so einem Leoparden als Starter-Set, Kreativ-Tony-Ding.
Mhm.
Und die wollen irgendwie nicht baden gehen, die Figuren in der Geschichte, und dann machen die da irgendwie so eine total süße Schatzsuche irgendwie draus durch die Blubberblasen der Badewanne und so. Das ist total niedlich. Und meine Tochter so, ich muss noch Tony-Box hören. Oh, ich muss noch Tony-Box hören.
Mama, ist das ein Leopard?
Also, ich dachte so, okay, ich habe es eigentlich geholt, damit sich der Sohn allein beschäftigt. Aber okay, Hauptsache ein Kind.
Süß. Ich glaube, wir haben einmal ganz gut ein Moodboard erstellt, in welchen Situationen wir alleine mit beiden Kindern sind und was daran so ein bisschen herausfordernd ist. Eine ganz konkrete Situation wurde des Öfteren gefragt und ich glaube, das beschäftigt ganz, ganz, ganz viele Zweifachmamas, nämlich das ins Bett bringen von zwei Kindern. Vielleicht, bevor wir hier auf ein paar praktische und auch nicht praktische Tipps flott eingehen, dieses ins Bett bringen. Was hast du da am Anfang irgendwie ausprobiert? Wie klappt das, wenn du alleine mit beiden bist und beide abends ins Bett bringen musst? Was ist da so dein Ding?
Also wir haben ja einen Babysitter, die einmal die Woche da war, noch in meiner Elternzeit. Das hat sich mittlerweile auch schon wieder so ein bisschen geändert. Aber wenn sie da ist, dann war es quasi gar kein Problem. Und dann hatte ich eine andere Person so da. Aber wenn ich alleine bin, ist so das größte Problem, dass mein Sohn ja so ein richtiges Wachzeitenäffchen ist. Also der ist ja so eine Rakete, was das angeht.
Das heißt?
Also der ist jetzt momentan vor seinem Nachtschlaf, ist der 7,5 bis 8 Stunden wach.
Ciao.
Mit 14 Monaten.
Gute Nacht.
Ja.
Oder halt auch nicht gute Nacht.
Oder? Ja. Und das Problem ist, dass es dann ganz oft theoretisch der Fall wäre, dass meine Große eigentlich vor ihm schlafen gehen muss. Nicht unbedingt an Werktagen, weil dann macht sie noch einen viel zu langen Mittagsschlaf in der Kita. Da ist sie uns wirklich teilweise auch bis 23 Uhr wach. Dann ist es quasi egal so. Aber an Wochenenden, wenn sie keinen Mittagsschlaf macht, dann kommt es ganz oft vor, dass ich denke, ja, shit, eigentlich müsste ich jetzt erst meine Große ins Bett bringen und dann meinen Kleinen. Und das geht halt nicht. Wenn ich dieses Szenario vor mir habe, dann bin ich richtig
gefickt. Dann kriegst du schon Anxiety, ne?
Weil ich kann ihn nicht neben mich legen und gleichzeitig irgendwie meiner Tochter vorlesen oder dann quasi beiden vorlesen. Das geht mit meinem Sohn nicht.
Ja, weil er liegt halt nicht.
Der liegt
ja
nicht. Der kennt keinen anderen Modus außer Knockout schlafen.
Vorwärts.
Und Turborakete. Da ist nichts dazwischen. So. Und dann habe ich echt ein Problem. Aber wenn ich ihn zuerst bringe, dann, wenn er wirklich müde ist, dann schläft er auch innerhalb von so 5 Minuten ein. Das ist echt gar kein Problem. Dann setze ich die Große vor den Fernseher, bringe ihn ins Bett.
Ja.
Komm wieder und übernehme die Große.
Ich erzähle mal, wie das bei uns funktioniert, wenn ich alleine bin. Also, das Baby geht vor meinem Sohn schlafen. Und ich habe am Anfang alles Mögliche ausprobiert. Wenn ich dann wirklich mal 1, 2 Nächte alleine mit denen war, habe ich am Anfang, wir haben ja 3 Meter Familienbett, in dem eigentlich ich und das Baby schlafe, habe ich meinen Sohn zu mir rübergeholt und habe dann auch mal beide irgendwie so halb gleichzeitig in Schlaf begleitet. Das war irgendwie auch nervig, aber es hat irgendwie funktioniert. Beziehungsweise nee, Baby lag in der Federwiege schon im Nachtschlaf. Das war damals so. Und mit Sohn habe ich im Bett mit Taschenlampe geflüstert und Buch gelesen. Das hat geklappt. Aber die Nächte waren mega wild, weil ich es nicht mehr gewohnt war, neben ihm zu schlafen. Hatte Kleinkindfüße im Gesicht. Und dann wurde hier genuckelt und da wurde geschnarcht und ich habe gar nicht gepennt. Das war nicht cool. Aber man musste es halt einfach auch so rausfinden. Also da lernt man irgendwie auch, man springt ins kalte Wasser und muss schwimmen lernen. Es ist einfach so. Man kann sich da vorher keinen großen Plan machen. Man muss das einmal ausprobieren. Mittlerweile geht ja unser Sohn wieder in seinem eigenen Bettchen schlafen und wandert nachts einmal rüber. Also wie funktioniert es momentan? Baby schläft vorm Kleinkind. Und wenn ich Glück habe, schläft das Baby alleine ein. Das heißt, ich stelle sie, sie ist noch wach. Ich weiß, es ist eine absolute Frechheit. Anzeige ist raus. Muss bestraft werden.
Nee, Mann, du hast vorher Karma-Punkte gesammelt mit deinem Sohn.
Dankeschön. Genau, also wenn ich Glück habe, dann kann ich sie dann einfach stillen Richtung Schlafenszeit im Bett, also Bett fertig gemacht. Dann mein Sohn turnt natürlich durchs Bett und springt natürlich durchs Bett. Und so würde sie auch niemals einschlafen, wenn er dann noch Faxen macht. Und dann trinkt sie irgendwann nicht mehr, ist fertig und dann gehen wir halt raus. Dann ist Rauschen bei ihrem Zimmer an, sie liegt im Bett und dann schläft die halt, wenn ich Glück habe, innerhalb weniger Minuten einfach alleine ein.
Kein Kommentar.
Noch funktioniert das. Also ich weiß nicht, ob sie irgendwann auch checkt von wegen, Mama geht, finde ich blöd.
Das weiß sie eigentlich schon.
Ja, manchmal ist es auch so, dass sie mich dann rausgehen sieht und dann nochmal anfängt zu weinen. Das ist, wenn sie so ein bisschen in Übermüdung kommt. Dann braucht sie auch mehr Begleitung. Und wenn sie wirklich übermüdet ist, dann schläft sie auch dann nur an der Brust so richtig ein, weil sie einfach zu gestresst ist. Aber ja, in der Regel klappt es so ganz cool. Und dann ist mein Sohn ja eh noch so 1, 2, 3 Stunden wach. Und den begleite ich dann bei sich im Bett in den Schlaf, leg mich zu meiner Tochter. Und er weiß dann, wenn er nachts wandern möchte, dafür zu mir wandern und dann habe ich wenigstens eine ruhige erste Nachthälfte mit dem Baby, bevor es durchs Kleinkind unruhig wird.
Okay.
Also einfach Gewöhnungssache, Familienbett. Früher habe ich mit ihm wie ein Stein geschlafen und ich bin es einfach jetzt nicht mehr gewohnt, mit ihm zu schlafen. Dafür hat sich mein Mann jetzt total dran gewöhnt. Der hat sich früher immer beschwert, von wegen, ich schlafe so schlecht, der wälzt sich hier rum und bla. Und jetzt mittlerweile mag er das und hat sich total dran gewöhnt. Also ja, ist wirklich Gewöhnungssache.
Ja, unsere Tochter ist ja letzte Nacht zu uns ins Bett gekrabbelt. Stimmt. Das ist auch so Premiere, das hat sie noch nie gemacht normalerweise.
Witzig.
So, normalerweise ruft sie in ihrem Bett immer nach uns und wir hören sie übers Babyfon. Und dann ziehe ich meistens um und schlafe bei ihr. Und letzte Nacht habe ich irgendwann gemerkt, und neben mir liegt ein Kind. Und ich dachte, mein Mann hätte das Kind da hingelegt. Und ich dachte halt, das wäre unser kleiner Sohn. Bis ich dann irgendwie ein paar Stunden später gecheckt habe, ah nee, das ist meine Tochter. Deswegen habe ich hier gerade so wenig Platz und irgendwie süß. Haare im Gesicht.
Oh, süß. Aber was ist dir lieber, dass sie ruft und du rüber musst oder sie kommt? Ja.
Also, dass sie kommt, ist halt jetzt echt das erste Mal passiert auch, ne? Deswegen kann ich, glaube ich, gar nicht sagen.
Ich finde es halt praktisch. Also, ich weiß, dass es bei vielen so ist, bei Andrea ja auch, dass der Mucki einmal sich nachts meldet und sie holt ihn rüber zu sich. Aber dann, also mich würde, dann muss man ja aufstehen. Ich finde es halt viel besser, liegen zu bleiben. Ja,
es ist halt manchmal, also das Erste, was er immer will, ist Wasser trinken.
Mhm.
Und ich glaube, in ihrem Zimmer ist es so dunkel, dass sie es auch nicht sieht.
Mhm.
So, wo ihr Wasserglas ist und so.
Hey, ihr müsst so eine Glow-in-the-Dark-Flasche holen.
Ja, oder halt einfach irgendwie Nachtlicht oder sowas.
Ja.
Aber, nee, keine Ahnung. Also,
du, ist auch wurscht. Guck mal einfach, ob sie das...
Eigentlich ist es, glaube ich, egal. Also,
wir sprechen in zwei Wochen einfach nochmal, ob sie das nochmal gemacht hat und was da so die...
Das Ding war halt nur,
ja.
Als dann unser Sohn wach wurde, ich war heute dran mit Aufstehen mit den Kindern und mein Sohn wurde wach und mein Mann ist davon zuerst wach geworden und er hat aber nicht gecheckt, dass unsere Tochter neben uns liegt und anstatt an mir zu ruckeln und zu sagen, Rebecca, steh auf... Und dann unsere Tochter geruckelt und ich so, pssst.
Schön. Ach, herrlich, ja.
Genau, aber es hat sie irgendwie nicht, sie hat, glaube ich, einmal so gemuckt, aber er hat dann weitergeschlafen.
Cool. So, ich schaue jetzt mal hier auf meine Liste. Ich habe noch überhaupt gar keinen Punkt vorgetragen, weil das alles, diese ganzen Tipps auch überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Mein erster Punkt wäre gewesen, halt einfach kein praktischer Tipp, sondern wirklich die Mentalität, Druck rausnehmen. Es wird nicht perfekt laufen. Ich glaube, das haben wir jetzt in unseren Erzählungen auch wirklich rauf und runter beschrieben, dass es einfach nicht geht. Man kriegt bei den Kindern nicht alle Balken auf 100%. Also es ist einfach nicht möglich. So. Und dann der zweite Punkt, den ich hier habe, der passt eigentlich ganz gut zu dem, was ich gerade auch beschrieben habe. Probleme erst lösen, wenn sie da sind und vorher nicht zu viele Gedanken daran verschwenden, was alles passieren könnte und wie man das löst und in so einem Angstkreisel hängen bleiben. Weil bei mir ist es so, ich habe so ein kleines Ding weg, wenn mein Mann halt nicht da ist, weil einfach diese Zeit, wo er immer in München war für sein MBA und ich so viel alleine war und so, es war wirklich der Horror. Es war echt irgendwie so ein bisschen traumatisierend. Und ich habe daraus einfach so eine Angst entwickelt, alleine, ohne ihn zu sein mit der Care-Arbeit. Und ich habe das aber jetzt langsam so ein bisschen abgebaut, weil ich jetzt auch immer mal wieder wirklich positive Erfahrungen gemacht habe. Aber ich habe mich dann eben auch erwischt, wie ich schon Tage vorher sauer war, schlecht gelaunt, einfach aus einer Angst heraus, alleine zu sein mit den Kindern. Und das ist halt so ein Ding. Und diese Angst bei mir war halt immer so, dass ich auch schon versucht habe, gedanklich Probleme zu lösen, die ich einfach zu dem Zeitpunkt noch gar nicht hatte. Also wann eben welches Kind wie ins Bett bringen und sowas. Und auch das erste Mal alleine mit zwei Kindern Auto fahren, das ist super scary.
Gott, ja, stimmt.
Und diese Logistik, wie kriege ich das Kleinkind in den Kindersitz, wie kriege ich das Baby in den Maxikosi, muss ich den Kinderwagen auch noch zusammenklappen und dann müssen wir irgendwie alle zusammen zum Arzt oder zum Einkaufen oder was auch immer. Das ist so scary und man macht sich so viele Gedanken. Weißt du, Rebecca, wir haben das halt auch jetzt alles schon mehrmals gemacht, aber
ich wollte es gerade sagen.
Wenn man das zum ersten Mal, das ist so scary und ich hatte dann auch Situationen, dass ich meinen Sohn das erste Mal mit dem Baby zusammen alleine von der Tagesmutter abholen musste. Und auch dieses, wann, also muss ich das Baby wecken oder nicht und was nehme ich mit und wie mache ich das? Hole ich das dann raus in die Trage und gehe hoch, um abzuholen? Oder nehme ich es mit dem Maxi-Cosi in der Hand oder mache ich den Maxi-Cosi auf den Kinderwagen drauf? Weißt du, einfach so tausend Sachen, die man machen könnte.
Ja.
Und das, also klar, es macht Sinn, irgendwie Szenarien durchzuspielen und sich das zu überlegen, aber einfach ausprobieren, einfach machen. Irgendwie wird es funktionieren und vielleicht geht's schief, wahrscheinlich geht's irgendwie schief und beim nächsten Mal macht man es anders. Einfach ins kalte Wasser springen und dann lernt man zu schwimmen. Man kann es vorher nicht wissen. So.
Ich weiß noch, wie mein Mann und ich da früher so uns im Kopf und Kragen geredet und versucht haben zu planen, wie ich das mache, mit unserem Sohn dann die Große abzuholen.
Mhm.
Und was für 10 Millionen Handgriffe das sind, die ich mittlerweile auch total verinnerlicht habe und total automatisch abspule. Genauso wie wenn du deinen Führerschein machst, finde ich. und dir das alles beigebracht wird, so, ja, und dann musst du schalten, ja, dann musst du in den Rückspiegel gucken und das Lenkrad und den Blick nicht vergessen und einmal Schulterblick und so, nächste so, was?
Das ist wie eine neue Sprache lernen, so.
Ja, wie soll ich das alles gleichzeitig machen, wie soll mir das jemals leicht fallen, aber irgendwann machst du deinen Führerschein sozusagen, ja, und kannst das alles und fährst dann irgendwann Auto ganz normal, setzt den Blinker, guckst irgendwie einmal über die Schulter und fertig. Und genauso ist das halt auch irgendwie mit diesen Handgriffen. Aber ich habe dann auch gemerkt, ich habe auch erst durch deine Elternzeit gecheckt, wie viel alleine ich mit den Kindern war. Mir war das vorher nicht so glasklar bewusst. Und erst als ich gemerkt habe, so bei euch, wenn er im Notfall irgendwo einspringen kann oder, keine Ahnung, die Kleine schläft und du dann zu ihm theoretisch sagen könntest, ey, die Kleine schläft, du musst gerade nichts machen. Einfach nur da sein und aufpassen, sollte was sein. Ich fahre jetzt los und hol den Großen ab. Das konnte ich halt alles nicht machen.
Ja.
Und wenn es dann mal so ein, zwei Tage gab, wo dann irgendwie meine Mutter da war oder mein Mann im Homeoffice oder wie auch immer, und das ging und ich konnte einfach losfahren und die Große holen, ganz alleine, das war wie Urlaub.
Ja.
Wie Urlaub.
Sich einfach diese Autoschlüssel nehmen und losfahren und nichts anderes.
Und dann nur ein Kind anschnallen. Ja.
Ja, ich hatte den Luxus bei uns dann bei der Tagesmutter, dass die uns total entgegengekommen ist, weil ich konnte dann halt immer direkt vor ihrer Tür parken und wir haben uns dann immer am Eingang getroffen. Also ich musste die Kleine nicht abschnallen, die konnte im Auto sitzen bleiben und wenn sie halt auch geschlafen hat, dann konnte sie eben weiter schlafen. Ich habe meinen Sohn rausgeholt, geklingelt und er ist dann die Treppe alleine hochgegangen und wir haben uns dann halt zugewunken. Ich stand unten, sie oben. Ich hatte quasi immer noch einen Blick aufs Auto.
Ach,
und so haben wir immer so eine kleine Übergabe gemacht und dann beim Abholen genauso, dann hat sie ihn runtergeschickt und ich musste halt quasi nur ein paar Schritte vom Auto mich entfernen. Das war wirklich richtig gut, aber
ja,
ey, die Logistik will ich mir nicht vorstellen, wenn man auch ein Baby wecken muss, um loszufahren oder wenn es im Auto eingeschlafen ist und man muss es rausholen, um das Kind abzuholen und dann hoch und runter und wow, ja, das ist viel.
Ja.
Das ist ganz schön viel und eben auch viel Mental Load. Dieses, dann auch immer diesen Blick auf die Bedürfnisse haben. Okay, was brauchst du gleich? Brauchst du nochmal ein bisschen Milch? Brauchst du gleich deinen Schnuller? So.
Ja, dann hast du alle Grundbedürfnisse erfüllt und dann sitzt du da und willst nur kurz existieren und ins Leere starren.
Ja.
Und dann erwartet aber dein Kind von dir, jetzt ist ja Zeit, jetzt spiel doch mit mir.
Ja.
Lies doch mit mir ein Buch oder mal oder wie auch immer. Und du denkst dir so,
keine Pause.
Ich weiß nicht, woher ich die Kraft nehmen soll.
Ja.
Und ich will auch noch mal ganz kurz dieses auf ein Reel eingehen, das ich dir mal geschickt habe, wo quasi die Message war, ich brauche keine Pause von meinen Kindern. Ich brauche eine Pause davon, ständig alleine die Verantwortliche zu sein.
Ja.
Dass wenn irgendwer eine Windel braucht, irgendwer ins Bett gebracht werden muss, irgendwer Hunger oder Durst oder sonst was hat, dass ich nicht die Einzige bin, die springen muss.
Mhm. Ja.
Habe ich sehr gefühlt.
Ja.
Zu der Zeit.
Weißt du, was ich gerne mache? Mit beiden Kindern im Auto, noch letzter Kommentar dazu, weil wir haben ja hier auch einen Carport direkt neben dem Haus. Ich schnall die beide an, mach die Autotür zu, dann gehe ich nochmal rein, weil wir haben so eine Seitentür am Carport, dann gehe ich nochmal rein, mach dann diese Seitentür zu, dann mache ich mir meinen Stanley Cup voll mit Eiswürfeln, dann hole ich mir meine Handtasche, hole ich mir mein Handy, dann trinke ich nochmal aus meinem Stanley Cup, genieße die Ruhe und habe das Gefühl, ich bin alleine in meinem Haus. Und dann gehe ich raus ins Auto. Das ist natürlich nur so eine Minute. Oder ich gehe nochmal in Ruhe aufs Klo. Und die sind halt dann beide im Auto angeschnallt, eingesperrt. Und ich habe eine Minute Me-Time. Das ist richtig, richtig erholsam. Echt, da kommt man mal wirklich kurz zu sich, die 60 Sekunden. So, Rebecca, wir wollen ja eigentlich keine praktischen Tipps mehr geben, aber ich habe einen. Guess what? Nein, ich hatte das letzte Mal, als ich mit beiden alleine war, da war ich wirklich auch 3 Tage ganz alleine, weil meine ganze Familie gleichzeitig im Urlaub war. Und da habe ich eine Erkenntnis getroffen oder habe eine Sache erkannt aus einer wirklich rückblickend ziemlich irrwitzigen Situation. Aber in dem Moment war ich so bekloppt. Und zwar geht es um Übergangssituationen. Da möchte ich in Zukunft auch ein besseres Augenmerk drauf haben, einen besonderen Blick auf Übergangssituationen haben und da richtig klar im Kopf bleiben und erstmal alle Kinder aufgleisen, bevor ich irgendwas anderes mache. Also Übergangssituationen sind zum Beispiel von zu Hause losgehen oder auch nach Hause kommen oder auch Bett fertig machen oder sowas. Und
ach, die Rasensprenger-Story, die du mir machst.
Es ist die Rasensprenger-Story, okay, Rebecca.
Ja, ich erinnere mich.
Mhm. Es ist die Rasensprenger-Story und es kam so. Ich war mit beiden Kindern alleine und wir waren den Vormittag in der Stadt unterwegs und wir kamen nach Hause. So, Übergangssituation. Das sind 1 Million Handgriffe, die von mir gefordert waren und ich war zu dämlich und habe unnötigerweise die falschesten zuerst gemacht. Also, wir kamen heim, das Kleinkind wurde abgeschnallt und ins Haus geschickt, das Baby wurde aus dem Sitz geholt und aufs Sofa gelegt, Baby weint. So, ich weiß, das Kleinkind muss mal aufs Klo gehen, hat sicher ganz viel Durst, Baby weint immer noch und ich weiß auch, das Baby ist müde und muss hingelegt werden oben. Ich gucke raus und sehe den trockenen Rasen und denke mir, oh, der muss dringend gesprengt werden. Ich merke auch, dass ich selbst Durst habe und aufs Klo gehen muss. Und das ist sehr, sehr viel gleichzeitig. Das war so viel gleichzeitig und ich habe dummerweise genau an diesem Punkt völlig die Kontrolle verloren und die falschen Sachen zuerst gemacht. Und es endete einfach im Desaster. Ich hätte mir in dem Moment 10 Sekunden mehr nehmen müssen, um wirklich einmal kurz für mich zu planen, was ich nacheinander mache. Genauso mache ich es mit meinem Mann. Wir kommen nach Hause und sprechen kurz 10 Sekunden. Du nimmst das Kind und machst das und das, räumst die Einkäufe aus, bla bla bla. Ich nehme das Kind und leg's oben hin. So. Aber ich habe mir halt allein die Zeit nicht genommen, weil Systemerror. So, ich habe dann nämlich das Baby in die Trage genommen, weil es ja geweint hat. Ich bin rausgerannt und habe den Rasensprenger angestellt. Und nicht nur einmal auf den Knopf gedrückt, sondern so ein Rasensprenger muss justiert werden, damit er auch die richtige Fläche sprengt. Und habe dann da erstmal mit dem Baby in der Trage, das auch immer so kopfüber, wenn ich mich so runterbeugen musste, immer so kopfüber den Rasensprenger justiert. So, Baby weinte immer noch. Mein Sohn rannte mittlerweile im Garten rum. Hat er irgendwie auch mit Wasser halb geplanscht. Dann war ich damit fertig, wollte reingehen und mein Sohn hat den Rasensprenger verstellt, weil er halt Spaß dran hatte. Und ich bin komplett ausgerastet. Ich bin komplett ausgerastet, weil ich ja vor Augen hatte, okay, Rasensprenger fertig,
ja.
Du musst aufs Klo, ich muss aufs Klo, du musst was trinken, ich muss was trinken, Baby muss hingelegt werden. Ich hatte quasi diese ganze Liste an wichtigen To-Dos noch vor Augen und das hat bei mir den Systemerror einfach veranstaltet. Ich habe ihn richtig mies angemacht und habe in dem Moment auch sofort gemerkt, okay, Sophia, du bist ein kompletter Vollidiot, du hast gerade richtig reingeschissen. Hab mich bei ihm entschuldigt, tief durchgeatmet und gesagt, komm, wir gehen einmal kurz rein, setzen uns einmal kurz hin, atmen kurz tief durch und überlegen uns ganz genau, was wir jetzt nacheinander machen. Halt viel zu spät gecheckt. So, und dann habe ich erstmal überlegt, okay, was ist gerade am wichtigsten? Welche Bedürfnisse sind gerade am wichtigsten? Und habe das dann eben nach und nach abgeklappert. Richtig wäre natürlich von Anfang an gewesen, dass ich aufs Klo gehe, damit mein Grundbedürfnis erstmal weg ist, weil ich bin halt auch der Chef und mir muss es am besten gehen, dass ich ein Glas Wasser trinke, aus dem gleichen Grund, dass ich meinen Sohn aufs Klo schicke.
Ja.
Dann, dass ich meinen Sohn hemmungslos vor die Glotze setze, obwohl er eigentlich gar kein Fernsehen gucken darf.
Ja.
Und dann nach oben gehe, das Baby versenken und dann runter, Fernseher aus, in den Garten gehen oder kurz was snacken oder was auch immer und alles andere. Ich habe es leider wirklich komplett von hinten nach vorne gemacht und zwar eine komplette Vollidiotenaktion. Und es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen.
Ich wäre in so einer Situation genauso sauer auf mich selbst, weil natürlich will man auch sein Kind nicht anschreien und so. Aber man checkt das in der Situation auch einfach nicht, weil ich finde auch dieses Babygeschrei, so lieb und so engelhaft deine Tochter auch ist, aber dieses Babygeschrei versetzt uns ja nachweislich.
Ja.
Also nicht irgendwie, wir fühlen das nur so und es ist ein bisschen Larifari, sondern es ist ja wirklich wissenschaftlich erwiesen, versetzt uns in einen Fight-or-Flight-Modus. Da setzen alle Synapsen aus.
Weil blanke Panik.
Das ist so, als würde dir jemand eine Pistole an den Kopf halten.
Ja.
Und du kannst da einfach nicht mehr klar denken.
Ja.
Und wenn du dann keinen Konterpart hast, keinen Partner mit dir, der sagt, okay, ich mach das, du machst das und dann kann man sich das aufteilen, dann ist das wirklich sehr, sehr schwierig, da die Kontrolle über sich selbst zu behalten. Und jetzt, wenn ich mir das so anhöre, ich kenne ja die Geschichte auch schon, dann ist das so offensichtlich irgendwie. Und man denkt sich so, hä, ja klar, aber in dem Moment, auch wenn mein Sohn schreit, ist es wirklich so, alles in mir spannt sich an und ich kann an nichts anderes denken und nichts anderes hören als dieses Schreien. Das hat ja die Natur auch so gewollt, weil das ja bedeutet, mit deinem Nachwuchs ist irgendwas.
Mhm.
So, geh mal gucken.
Ja.
Aber ja, das finde ich halt, da darf man auch nicht zu hart mit sich selbst sein in solchen Situationen, weil dieses, vor allem wenn man dann auch nochmal aufs Klo muss und Durst hat, das ist einfach Overload so, das ist einfach viel zu viel.
Ja, eben all das. Ja, danke dir. Also sie hat nicht wie am Spieß geschrien, sie war halt müde und ist schon so langsam in die Übermüdung. Und das ist der einzige Moment, wo mit der Maus wirklich nicht mehr zu spaßen ist. Die mag ihren Schlaf, die will den rechtzeitig.
Ich mag die einfach, die ist mir einfach sympathisch.
Ja, da ist die kleine Gemütliche dann plötzlich wirklich richtig pissig. Ja. Und es war halt, sie hat nicht wie am Spieß geschrien, aber es war einfach alles, ne? Dieses, was du gerade gesagt hast, alles. So, ich muss aufs Klo, ich weiß, mein Sohn muss aufs Klo, muss trinken, bla bla bla. Lustigerweise mit der Pistole auf der Brust, ich habe noch einen Punkt. Ich hatte der Tagesmutter mein Leid geklagt und meinte so, ja, ich bin wieder alleine mit denen. Und die so, hey, die ist eine ganz ruhige, hey, du schaffst das. Das ist alles ganz in Ruhe, wo ich schon so dachte, ja, in Ruhe, du weißt nicht, wie mein Sohn zu Hause ist. Da ist denn nicht so ruhig wie hier. Und sie meinte, wenn es stressig wird, setz dich hin und zähl erst mal bis 20. Und das habe ich halt lustigerweise wirklich auch genau in diesem Moment gemacht. Und manchmal hetzt man auch so, ohne dass es notwendig ist. Manchmal ist eigentlich alles gerade ganz okay und man ist trotzdem am Hetzen, weil man in diesem komischen Modus irgendwie ist und wirklich denkt, dass man von der Tarantel verfolgt ist oder einem jemand die Pistole auf die Brust setzt. Es war in dem Moment überhaupt nicht notwendig, dass ich mich beeilt habe.
Ich hatte letztens auch so einen Moment, weißt du noch, da war ich, was war das denn? Ah genau, das war eigentlich die Elternzeit meines Mannes, aber der war dann doch noch einmal abends auf einem Termin und ich hatte mir eigentlich den Abend total gut zurechtgelegt, wie ich das machen möchte, weil ich auch vorher fast keinen Stress hatte. Ich wusste so, okay, ich gehe mit den Kids auf den Spielplatz, dann gehen wir noch ein Eis essen, dann machen wir zu Hause eine Badeparty. Wir haben alle mal die Badewanne von innen gesehen, dann gibt's Abendessen und dann wird auch schon der Kleine versenkt.
Zielstrebig, sehr zielstrebig.
Ich hatte mir das total gut aufgegleist und schon auf dem Weg zum Spielplatz merke ich, wie ich meine Tochter die ganze Zeit antreibe und die ganze Zeit sage, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt. Und ich auch irgendwie auf der einen Seite schon irgendwie die Weitsicht in dem Moment hatte zu denken, Herr Rebecca, was machst du da? Das ist voll unnötig gerade. Und trotzdem kam ich aus diesem Modus nicht raus. Und der Abend endete auch in einem halben Desaster. Aber mir ist danach klar geworden, woran das lag. Halt an diesen ganzen Zeiten davor, wo ich alleine mit den Kindern war.
Ja.
Das hat mich tatsächlich so krass getriggert, weil ich wusste, heute Abend kommt niemand mehr.
Ja.
Da ist niemand da, der mir hilft.
Ja, verstehe ich.
Und ich war total im Überlebensmodus, ja.
Ja.
Und es hätte mir sogar schon geholfen, nicht mal wenn jemand da ist, der mir ein Kind abnehmen kann, sondern irgendwie jemand, mit dem ich mich mal kurz zwischendurch unterhalten kann, dem ich irgendwie mein Mental Load einmal aufladen kann, der vielleicht dann zu Hause die Spülmaschine ausräumt und schon mal Essen kocht, während ich die Kinder bade oder so. Es ist ja dann nicht immer irgendwie nur die eine Engelerscheinung, die dann ein Kind oder sogar beide abnimmt oder so, sondern einfach das Dorf, das dann halt, während du dich um die Kinder kümmerst, sich um was anderes kümmert.
Dass so. Du eben nicht noch aufräumen musst, wenn beide im Bett liegen. So.
Genau, oder so wie bei dir, weißt du, dass da jemand da ist, der denn, du gehst auf Toilette und du nimmst deinen Sohn auf Toilette, in der Zeit übernimmt die andere Person das Baby oder macht den Rasensprenger an oder wie auch immer.
Also, ja, doch schon mal eine frische Windel oder sowas, damit ich das Baby dann gleich ins Bett bringen kann oder eben sowas, ja.
Ja, naja,
genau. Ja, den Rasensprenger, der war super wichtig in dem Moment. Wow, hätte nicht, ja, okay. Konnte nicht warten.
Aber der Rasen ist ja auch ein bisschen dein Gartenbaby. Also da habe ich ja auch ganz viele stolze Fotos gekriegt.
Dankeschön. Ich habe eine komplette Rasenrenovierung dieses Jahr durchgeführt. Und deswegen, ja, war es mir wichtig, dass der eben nicht vertrocknet. Aber du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar Freeze-Modus, Überlebensmodus, Fight-or-Flight-Modus. Da ist noch eine Erkenntnis bei mir eingerastet, als ich letztes Mal mit den beiden alleine war, diese 3 Tage, auch aus dieser Anekdote heraus, die ich gerade erzählt habe. Und zwar, dass ich aufhören muss zu atmen und anfangen muss, mich zu bewegen, weil dieses ganze Atmen mir überhaupt nichts bringt. Und ich habe schon so viele Reels dazu auf Instagram gesehen, wie man atmen muss und man legt sich die Hand auf die Brust und man atmet oder man inhaliert auch irgendwelche Öle und atmet und so. Es bringt nichts bei mir. Es macht gar nichts. Ich bin immer noch genauso nervös und ich bin immer noch im Freeze-Modus. Und ich habe auch gemerkt bei mir, das Muster ist, ich komme bei dieser Überforderung von kindlichen Bedürfnissen in den Freeze-Modus. Und das bedeutet, ich sitze auf dem Sofa und scrolle an meinem Handy Reels oder scrolle irgendwas anderes und komme aus diesem Modus nicht raus. Ich weiß, ich muss jetzt irgendwie Dinge tun und wenn es wichtige Bedürfnisse sind, dann erledige ich die, aber ich funktioniere auch nur, ich fühle überhaupt nichts mehr, ich bin dann richtig so ein bisschen depersonalisiert und bin einfach im Freeze-Modus und kann einfach nicht die einfachsten Sachen machen. Also einen Teller dann vom Tisch in die Küche tragen, ich schaff's nicht, auch wenn ich will. weil ich so eingefroren bin. Und ich habe jetzt für mich rausgefunden, dass Atmen nichts bringt, wenn ich so dysreguliert bin.
Generell nicht, hört einfach auf zu atmen.
Das Atmen bringt überhaupt nichts, hört damit einfach auf. Und es ist dann für mich dringend notwendig, dass ich mich bewege, dass ich da rauskomme. Und meine neue Strategie ist tatsächlich Kopfhörer aufsetzen. Also ich brauche dann noch Noise Cancelling Kopfhörer. Und es klingt jetzt wieder völlig bescheuert und das ist auch wirklich kein Tipp. Ich rede gerade nur über mich. Ich fange an, meine Arme so zu schwingen. Also mein Oberkörper und die Arme schwingen dann so um den Körper und ich lasse sie dann so um mich rumfallen, fange an, mich abzuklopfen von oben bis unten. Und meistens schaffe ich es nur ganz klein anzufangen, also dass ich irgendwie erst im Sitzen anfange und anfange, mich irgendwie zu strecken oder meine Arme zu schütteln oder irgendwie sowas. Und dann geht es halt immer weiter und ich komme immer mehr in die Bewegung und dann fange ich so an, mich ganz intuitiv zu bewegen.
Voll gut.
Und dann schaffe ich es da, aus diesem Freeze-Modus rauszukommen. Also ich kriege dann irgendwie so ein bisschen so einen Schwung und schaffe es halt wenigstens, Dinge zu erledigen, die ich mir vorgenommen habe. Oder halt einfach mein Handy wegzulegen. Weil, ja, es ist halt echt so ein schlimmer Zustand, mir dann selbst dabei zuzugucken, wie ich nicht vom Handy wegkomme. Mein Sohn am besten noch auf mich einprügelt und einfach gerne mit mir spielen würde oder irgendwie eine Reaktion einfach möchte. Und ich dann da einfach nicht rauskomme. Aber das ist etwas, was ich jetzt wirklich erst so ein paar Mal ausprobiert habe. Heute auch wieder. Aber da war ich alleine. Also Baby hat geschlafen, Sohn war mit Mann weg. Und ich saß da und ich bin nicht rausgekommen. Also habe dann gemerkt, ich muss jetzt irgendwas tun. Und ja, atmen ist es halt nicht. Genau.
Tschüss.
Und das war's.
Hey.
Auf meiner Liste steht noch Ausnahmen genehmigen. Seid nicht so dumm wie ich. Und denkt, dass nur weil euer Sohn gerade irgendwie kein Fernsehen gucken darf, dass es eine gute Idee ist, das durchzuziehen, wenn ihr alleine seid. Manchmal ist es notwendig. Macht dreimal in Folge abends Tiefkühlpizza. Kocht einfach jeden Tag Nudeln, mittags und abends. Die Kinder feiern das doch eh. Ist scheißegal. Hauptsache es klappt, alle sind glücklich und ihr habt wenig Arbeit. Macht es euch bitte einfach. Versucht nicht irgendwie eine Supermutti zu sein und dann irgendwie noch Kekse auszustechen.
Perfekt.
Ja.
In diesem Sinne.
So, Mutti. Kommst du aber nicht raus ohne Rausschmeißerfrage. Was ist das Schöne mit zwei Kindern? Was ist das unbezahlbar Schöne? In welchen Momenten denkst du dir, wow, ich lieb's?
Ich hatte heute Morgen so einen Moment. Also meine Kinder streiten tatsächlich gerade sehr viel. Das ist echt anstrengend.
Das habe ich gerade nicht gefragt. Aber ich will hier positiv rausgehen.
Warte, da kommt noch was. Aber. Wir hatten heute Morgen dann so einen Moment, wir haben erst alle zu Hause gechillt, das hat auch echt gut geklappt. Also ich war heute Morgen alleine mit den Kindern, aber es war echt gar nicht unbedingt ein großer Pain, es war echt okay. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt müssen wir raus, jetzt müssen alle mal frische Luft kriegen, alle Kinder müssen mal gelüftet werden. Und ich habe den Kindern neue Mützen gekauft, so diese so Mützen, die man kinderlos sieht und sagt, niemals werde ich meinen Kindern solche Mützen kaufen und dann kauft man sie doch. Also die...
Und die sehen mega süß aus. Ich liebe
die. Ja, also die man, wie heißen die?
Schlupfmütze.
Genau. So eine lilafarbene, auberginenfarbene für meine Tochter und so ein hellblau für meinen Sohn. Und meine Tochter hat sich voll gefreut, dass die gleichen Mützen haben. Und mein Sohn saß im Kinderwagen in diesem Sportsitz. Und sie ist neben dem Kinderwagen gelaufen, die haben Händchen gehalten, den ganzen Weg bis zum Supermarkt, weil sie das so süß fand mit den Mützen.
Das ist so süß.
Und wenn seine Mütze verrutscht ist, dann hat sie die Mütze auch immer so wieder richtig gemacht und so. Das war echt niedlich. Also das Schöne an zwei Kindern ist, ich habe ja auch eine kleine Schwester, das Streiten ist ja voll normal.
Nicht nur streiten, auch kloppen.
Man musste halt als Elternteil durch, man musste es ertragen, dass sie sich kurz hassen und dann wieder lieb haben. Aber das Schöne ist halt zu sehen, dass nicht nur du liebst deine Kinder, sondern die Kinder untereinander entwickeln halt auch eine Beziehung.
Ja.
Auch ganz unabhängig von dir als Elternteil funktioniert.
Ja.
Und das ist echt schön.
So wie meine Tochter meinen Sohn anschaut, schaut sie niemand anderen an. Und andersrum, so wie mein Sohn meine Tochter anschaut, schaut er auch niemand anderen an. Wie die miteinander interagieren, da bin ich immer wieder wirklich baff, dass ich die Liebe, die ich in meinem Herzen trage, nicht nur verdoppelt, sondern einfach so exponentiell in die Höhe schießen kann. Einfach unglaublich.
Ja.
Rebecca, bevor ich hier anfange, übelst zu heulen. Wow.
Wie?
Schicke ich euch alle nach Hause. Danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten. Wir hören uns hier in 2 Wochen wieder. Und dir, meine Mausi, wünsche ich gute Besserung.
Danke.
komm wieder auf die Beinchen. Deine armen Stimmbänder wurden jetzt genug strapaziert. Mach mal halblang, Mausi. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Tschüss.
Adios, amigos.